Ein Traum von Baal, der zweite Teil. Die Deutung der Josef-Geschichte im Licht des Neuen Testaments. Während des ganzen Jahres, wo wir jetzt die Josef-Geschichte bei Bibellesen mit Gewinn uns zu Gemüte führen, werden wir das so handhaben und so machen, dass wir uns zunächst einmal den Text der Josef-Überlieferung anschauen und dann ins Neue Testament hineinblicken. Der Blick ins Neue Testament zeigt uns ja die ganz große Rettungsgeschichte, die Gott mit uns Menschen durch Jesus geschehen hat lassen. Und all die Dinge, die im Alten Testament berichtet sind, sind letztendlich auch schon ein Hinweis auf Jesus. Ein Hinweis auf das, was Gott zur Rettung von uns Menschen vorhat. Das ist ein ganz großer Rettungsplan. Die großen Rettungsaktionen Gottes sind sozusagen im Alten Testament schon vorbereitet, haben dort ihre Vorbilder. Arche Noah, eine Rettungsgeschichte. Noah ist derjenige, der die Sintflut überlebt mit seiner Familie. Eine Rettungsgeschichte. Die Rettung des Volkes Israel am Schilfmeer, das Urdatum für das Volk Israel, was Gott an Gutem, an Heil für Israel gebracht hat, eine Rettungsgeschichte. Und natürlich auch der Josef. Das, was mit Josef geschieht, sein Schicksal, ist eine Rettungsgeschichte für die Familie des Josef, letztendlich für das Volk, für die Sippen des Volkes Israel, die dann in Ägypten ja ansässig werden und zu einem großen Volk heranwachsen. Also das Alte Testament, das steckt voll von dem Rettungsgedanken, den Gott für uns Menschen vorhat. Und im Neuen Testament ist diese Rettung dann durch Jesus endgültig geschehen und passiert. Jesus steckt also mit dem Rettungsplan, den Gott vorhat für uns Menschen, schon im Alten Testament. Eigentlich auf Schritt und Tritt. Wir kommen von Ostern her und vor allem am Ostermontag, da sind die beiden Jünger, die nach Emmaus unterwegs sind, ganz im Vordergrund, werden auch im Gottesdienst als Evangeliumslesung veranschaulicht und vergegenwärtigt. Zwei Jünger, einer heißt Kleopas, den anderen wissen wir nicht, wer heißt, sind unterwegs und sie sind voller Enttäuschung, weil sie die Rettung erwartet haben. Die Rettung für Israel, die Rettung vor der Bedrohungsmacht der Römer endlich frei, das haben sie erwartet. Zum Passafest, eigentlich gut inszeniert, auch das ist ja eine Erinnerung an die Rettung des Volkes Israel aus Ägypten. Und nun ist Jesus gekreuzigt. Und enttäuscht laufen die beiden von Jerusalem weg nach Emmaus, eine Wegstrecke von 2 Stunden, und sie unterhalten sich natürlich über das, was sie bewegt. Da tritt ein Fremder zu ihnen und gibt sich ganz ahnungslos. Sie sind verwundert. Ja, weißt du denn überhaupt nicht, was passiert ist in Jerusalem? Jeder Mensch spricht davon. Du weißt es nicht. Und da erzählt sie von ihrer Enttäuschung und was sie mit Jesus verbunden haben. Und auf einmal wird der Fremde sehr gesprächig und sagt, was seid ihr doch für unverständliche Leute. Es fällt euch so schwer zu glauben, was die Propheten in der Schrift gesagt haben. Haben sie nicht angekündigt, dass der Christus alle diese Dinge erleiden muss, bevor er verherrlicht wird? Und er begann bei Mose und den Propheten und erklärte ihnen alles, was in der Schrift über ihn geschrieben stand. Auf dem Weg nach Emmaus, 2 Stunden, wird also Bibelstunde gehalten. Es wird erläutert, erklärt, was es mit Jesus, mit diesem Gekreuzigten auf sich hat. Der Fremde erweist sich als ungeheuer bibelkundig. Und natürlich die beiden Jünger sind natürlich auch nicht ahnungslos. Sie haben einiges schon verstanden und begriffen, als sie mit Jesus unterwegs gewesen sind. Und nun erklärt dieser Fremde, wie das alles zusammenhängt. Und er fängt an bei Mose, bei den 5 Büchern Mose, bei der Tora. Und dann macht er weiter und bei den Propheten und er geht die ganze Schrift durch, das ganze Alte Testament. Und interessant, was er da alles bringt. Am Ende erkennen die beiden Jünger ja, wer das ist, der Fremde, der ihnen die Bibel, die Schrift auslegt, Jesus, der Auferstandene selber. Hochinteressant, was da Jesus wohl für Bibelstellen herangezogen hat, um zu erläutern, wer er ist und welche Rettungstat Gottes durch ihn hier zur Darstellung gebracht wird. Welche Stellen aus dem Alten Testament wird er wohl herangezogen haben? Bei den Mosebüchern hat er begonnen, bei den Propheten auf jeden Fall weitergemacht. Er erklärte alles, was über ihn der Schrift geschrieben stand. 2 Stunden hat er Zeit, vielleicht ein bisschen weniger, denn die Jünger sind erstmal unterwegs und unterhalten sich selber über das, was passiert ist. Dann kommt er als Fremder dazu. War die Josefsgeschichte auch dabei? Wir wissen es nicht. Aber auf jeden Fall ist die Josefsgeschichte ja auch ein Hinweis auf das, was mit Jesus geschehen ist. Ich nehme an, dass einige wichtige Stellen durchaus ja, in dieser Bibelstunde zur Sprache kamen. Angefangen bei Mose. Bei dem ersten Buch Mose, da ist schon ein Hinweis auf Jesus gegeben. Gottes Rettungsplan setzt nämlich schon ein, unmittelbar nach dem Sündenfall. Das erste Evangelium, haben wir das auch genannt, unmittelbar nach dem Sündenfall, fasst Gott schon den Plan für die Rettung von uns Menschen. Als die Schlange Adam und Eva verführt hatte, sie die verbotene Frucht gegessen hatten und sie überführt waren, ihre Sünde, ihre Schuld, da sprach Gott der Herr zu der Schlange: Weil du das getan hast, sollst du unter allen Zahmen und wilden Tieren verflucht sein. Dein Leben lang sollst du auf den Bauch kriechen und Staub fressen. Von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir und der Frau und deinen Nachkommen und ihre Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Die Sache mit der Schlange. Ja, sie wird im Alten Testament sogar noch einmal aufgegriffen. Als das Volk Israel aus Ägypten freigekommen war, befreit, gerettet war, da kam es zu einem Zwischenfall, wo auf einmal zu murren anfingen. Über die lange Zeit, in der man in der Wüste unterwegs war, über die Versorgung mit Manna. Und Gott schickt Schlangen. Schlangen in das Lager der Israeliten. Und richtet aber auch ein Zeichen auf, ein Stab, an dem eine eherne Schlange befestigt wird, soll Mose aufrichten. Wer dort hinschaut, der wird gerettet, auch wenn ihn die Schlange beißen. Die Sündenschlange beißt, der Tod ist der Sünde soll, sagt Paulus später in Römer 6. Wer aber auf Jesus schaut, wer auf die eherne Schlange schaut, der überlebt das tödliche Gift. Rettungsplan Gottes im Alten Testament. In den 5 Büchern Mose angefangen, dann geht es aber weiter in die Propheten und da wird es so richtig heiß. Viele Bezugnahmen wird Jesus aus den Propheten genommen haben, als er sich mit den beiden Jüngern auf dem Weg nach Emmaus unterhalten hat. Ich denke mal, er wird vor allem den Propheten Jesaja herangezogen haben. Man hat ihn später auch den Evangelisten des Alten Testaments genannt. Da ist schon ganz viel von Jesus die Rede. Das vierte Lied über den Gottesknecht ist eines der zentralen Stellen, die wir alle kennen. Er nahm unsere Krankheit auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Von wem redet der Prophet da? Die Frage stellt der Finanzminister aus Äthiopien, als er unterwegs ist und auf der Suche nach Gott, nach Glauben ist und in Israel abgewiesen wird. Er kommt nur bis zum Vorhof der Heiden, zum Tempel, aber darf man keinen Gottesdienst teilnehmen, kauft sich wenigstens noch eine Schriftrolle, die Rolle mit dem Propheten Jesaja. Und als er wieder zurückreist, Richtung Heimat, Richtung Äthiopien, auf der Straße, die nach Süden führt, Richtung Gaza, einmal ist Philippus, ein Evangelist, am Rand der Straße, hört, wie der Finanzminister laut liest, der Wagen schimmert dahin, rollt dahin. Und er hört die bekannten, die vertrauten Worte aus dem Prophetenbuch und fragt zu dem, der da liest, verstehst du denn auch, was du da liest, was du da vor dich hinmurmelst? Wie kann ich, wenn mir das niemand erklärt, wenn mir das niemand ausdeutet? Und da begann Philippus bei dieser Schriftstelle und erklärte ihm die gute Botschaft von Jesus. So heißt es dann in dem Bericht in der Apostelgeschichte. Eigentlich steht da das Wort, er evangelisierte den Äthiopier zu Jesus hin. Euangelisestai ist das griechische Wort dafür. Er evangelisierte den Äthiopier, den Finanzminister der Kandake, zu Jesus hin. Angefangen von dieser Bibelstelle, von dem Propheten Jesaja, Jesus im Alten Testament. Aber nicht nur die Bücher Mose weisen auf Jesus hin und die Propheten, insbesondere Jesaja. Auch in dem Bereich der Schriften haben wir ganz viele Hinweise auf Jesus, die Psalmen. Das Ich der Psalmen ist ein Titel eines Buches, wo jemand versucht hat, den gesamten Psalter einmal zu durchleuchten, wo überall eigentlich die Rede von Jesus drinstecken könnte. Bezüge zum Leiden Jesu finden sich an verschiedenen Stellen. Sie geben mir Galle zu essen und Essig zu trinken für meinen Durst. Ich habe Elend und voller Schmerzen, Psalm 69. Ja, auf der Folie ist ein Stab abgebildet, eine Originalnachbildung eines Isoprohr mit Schwamm, so wie es bei Kreuzigungen verwendet wurde. Essig mit Galle vermischt. Das war kein zufälliges Accessoire der Kreuzigung, weil Jesus gesagt hat, mich dürstet, und ja, dann hat ein Soldat irgendwie einen Stab hergenommen und einen Schwamm drauf gesteckt und dann hat mir ein bisschen was zu Wasser gegeben und es war gerade mit Essig. Nein. Das war eine übliche Sache bei Kreuzigungen, das hatte man bereit. Denn Galle und Essig vermischt mit etwas Wasser, das war ein Stück Foltermittel. Denn bei der Kreuzigung, da hat sich ein Durstgefühl eingestellt. Und dieses Durstgefühl, das hat man kurzzeitig zu stillen gewusst, eben mit dieser Mischung aus Galle und Essig. Aber dann hat es den Durst nur noch gesteigert und hat die Qualen nur noch vermehrt. Und genau das sollte auch erreicht werden. Und deshalb gab es diesen Isopstab mit dem Schwamm als übliches Handwerkszeug, das bei Kreuzigung mitgeführt wurde. Denn irgendwann kam der Punkt, wo der Gekreuzigte Durst bekam und dann hat man die Qualen noch einmal verstärkt. Psalm 22 gilt als Jesu Leidenspsalm. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Auch in den Psalmen Hinweis auf Jesus. Aber Richtung Ägypten und Richtung Josef gedacht, auch da geben sich genügend Bezüge. Die Rettungstat aus Ägypten ist das Paradebeispiel dafür, dass Gott die Rettung plant. Das Passafest, das Passamal, ist eine Veranschaulichung dessen, wie Gott die Rettung plant. Und Jesus wird sich ja dann auch mit dem Abendmahl, mit der Umdeutung von Brot und Wein deutlich unterstreichen. Aber es setzt schon früher an. Bei der Geburt Jesu, da wird schon darauf hingewiesen, dass er der Retter ist. Der Retter, der ja aus Ägypten herausführt, aber noch mehr aus dem Land der Knechtschaft. Hier steckt die Verbindung, Rettung aus Ägypten. Der Traum des Josef in Bethlehem. Noch in derselben Nacht machte sich Josef mit dem Kind und dessen Mutter Maria auf den Weg nach Ägypten. Dort blieben sie bis zum Tod des Herodes. Auf diese Weise erfüllte sich, was der Herr durch den Propheten gesagt hatte. Hosea 11, Vers 1, ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. So berichtet es der Evangelist Matthäus. Hinweis auf das Urdatum der Errettung Israels steckt hier schon drin. Die Errettung des Volkes Israel am Schilfmeer. In der Wasserfeier wird es veranschaulich. Und Jesus interpretiert es später neu. Brot und Wein, Zeichen für sein eigenes Leib, für sein eigenes Blut, das er hingibt. Tod und Auferstehung Jesu. Vielleicht hat Jesus den beiden Emmausjüngern einige dieser Beispiele, die ich jetzt gerade genannt habe, auch vor Augen geführt, damit sie verstehen, was mit ihm geschehen ist bei der Kreuzigung. Dass es die Rettungstat Gottes für ihr Leben ist. Wer mehr über diese Zusammenhänge zwischen Alten und Neuen Testament erfahren möchte, der muss auf jeden Fall das Matthäusevangelium lesen. In der Urchristenheit wurde das Evangelium von Jesus so gepredigt, wie es Jesus bei den Emmausjüngern getan hat. Er hat die Stellen des Alten Testamentes hergenommen und hat ihnen daran die Heilsgeschichte Gottes verdeutlicht durch den Messias, Jesus, für uns gestorben, für uns auferstanden. Man hat das Alte Testament, die Schrift gehabt und von dieser Schriftgrundlage aus musste man sich die Rettungstat Gottes erläutern und klar machen. Im Matthäus-Evangelium wird es fast auf die Spitze getrieben, möchte man sagen. Jesus ist der Messias des Alten Testamentes. All das geschah, damit sie erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hatte. Hier wieder Jesaja. Siehe, die Jungfrau wird ein Kind erwarten, sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden, das heißt, Gott ist mit uns. So fängt das Matthäus-Evangelium schon an im ersten Kapitel. Und dann gibt es insgesamt 48 Zitate aus dem Alten Testament, sämtlich aus dem hebräischen Text genommen, nicht aus der griechisch abgefassten Septuaginta genommen, sondern wirklich aus dem hebräischen Grundtext. Und man nimmt an, dass das Matthäus-Evangelium so etwas wie ein Evangelisationsevangelium gewesen ist. Es gab auch ganz lange die Auffassung, dass Matthäus das älteste Evangelium ist, vielleicht ist es auch. Das ist nur die moderne Literarkritik, die der Meinung ist, dass Markus älter sein müsste. Aber der Kirchenvater Augustin hat das so in die Theologie hineingetragen, hineingebracht, dass Matthäus das erste Evangelium war. Und das hat sich auch durchgehalten bis ins 20. Jahrhundert, diese Auffassung. Das wichtigste, das älteste, auch das längste Evangelium, es spricht von Jesus in Rückbezug auf das Alte Testament. So wie Jesus vermutlich selber den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus erklärt hat, was es mit der Rettung des Volkes Israel, der Rettung von uns Menschen auf sich hat. Genauso wie es Philippus getan hat beim Äthiopier, genauso wie es dann später Paulus tut bei seiner Missionspredigt. Aber jetzt endlich zu Josef und seine Deutung auf das Evangelium von Jesus hin. Einige der vergleichbaren Bezüge werden uns bei Bibellesen mit Gewinn noch beschäftigen in der nächsten Zeit. Es gibt nämlich eine ganze Reihe davon, denn auch in der Josefsgeschichte genau diese Rettungsgeschichte, diese Rettungsaktion auf Jesus hin deutlich wird. Josef ein Vorbild für Jesus, für die Rettung, die durch ihn geschieht. 9 von diesen Bezügen habe ich hier einmal zusammengestellt. Josef ist der Lieblingssohn Jakobs. Jesus ist Gottes einziger und geliebter Sohn. Josef wird zu seinen Brüdern geschickt. Jesus wird in die Welt geschickt unter uns Sünder. Josef ist seinem Vater gehorsam, obwohl er durchaus weiß, dass seine Brüder ihm nicht so besonders wohlgesonnen sind. Auch Jesus ist dem Vater gehorsam. Josef wird schließlich durch den Hass der Brüder an die Händler verkauft, die ihn nach Ägypten bringen. Einer von den 12, Judas, verrät Jesus. Ein blutgetränkter Rock, das blutgetränkte Gewand Josefs, soll den Tod verständlich machen für den Vater Jakob. Blut spielt auch bei Jesus eine wichtige Rolle, das Blut des Opferlammes. Josef blieb schließlich nicht im Gefängnis, obwohl er da ganz tief unten war. Ganz tief unten ist auch Jesus im Tod gefangen, 3 Tage lang. Aber er blieb nicht im Grab. Dann beginnt der Aufstieg des Josef zum Kanzler zum zweiten Mal in Ägypten. Jesus selber sitzt am Ende zur Rechten Gottes. Mit großem Großmut wird Josef seine Brüder empfangen am Ende. Sie haben nichts zu befürchten, trotz dieser Sündengeschichte, die sie sich geleistet haben. Jesus betet am Kreuz sogar noch für seine Verfolger, für diejenigen, die ihn umbringen. Sie wissen nicht, was sie tun. Am Ende wird bei Josef ein großes Volk gerettet, zusammen mit der Familie des Jakob. So endet die Geschichte. Unsere Weltgeschichte wird damit enden, dass Jesus die Seinen rettet, Rettung für die Welt bringt. Heute, weil wir in der Woche nach Ostern sind, ein Blick auf den Verkauf des Josef und den Verrat des Judas. Ein wichtiger Einzelzug, so möchte ich sagen, für uns dieses Rettungsgeschehen, ja, mit vom Alten Testament her ins Neue Testament hineinleuchten lässt. Der Evangelist Matthäus, wie gesagt, ist derjenige, der am meisten alttestamentliche Bezüge herstellt und uns damit auch das Geschehen, das Rettungsgeschehen um Jesus klar machen möchte, verdeutlichen möchte. Sehr knapp, sehr sachlich berichtet er von der Verhaftung Jesu. Der Verrat des Judas ist der Auslöser für den Prozess um Jesus. Aber die Darstellung des Matthäus ist nüchtern, ohne jede Emotion. So ähnlich erleben wir es auch, wenn wir die Josef-Geschichte durchgehen. In drei Bibelversen ist das Geschehen zusammengefasst. Es ist der Bericht von der Entscheidung des Jüngers Judas, Jesus an die jüdische Urbehörde, an den Hohen Rat auszuliefern. Matthäus 26, Verse 14 bis 16, da heißt es: Da ging einer von den Zwölfen mit Namen Judas Iskariot hin zu den hohen Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Und von da an suchte er eine Gelegenheit, dass er ihn verriete. 30 Silberlinge. Horrende Preise werden oft gezahlt, wenn es um Kunst- oder Liebhaberstücke geht. Das Ölgemälde Salvator Mundi, das ist ein Bild von Christus, wie er die rechte Hand zum Segen erhoben hat und in der linken Hand eine glasklare Weltkugel hält. Dieses Ölgemälde von Salvator Mundi stammt von Leonardo da Vinci und hält gegenwärtig den Weltrekord, was die Wertigkeit eines Gemäldes anbelangt. Im New Yorker Auktionshaus Christie's wurde es 2017 für sage und schreibe 450,3 Millionen US-Dollar versteigert. Dagegen erschrecken uns ungenehm manche Nachrichten, wenn es heißt, dass eine Rentnerin brutal niedergeschlagen wurde und beim Raub der Handtasche gerade einmal 2,84 Euro erbeutet wurden. Die Geldwerte in beiden Fällen könnten ja nicht weiter auseinanderliegen. Unvorstellbar große Summen werden für bestimmte Dinge gezahlt, die jemand für wichtig, für wertvoll hält. Und dann wieder wird sogar ein Menschenleben riskiert für einen verschwindend geringen Geldbetrag. In der Tat, das ist die Frage, wie viel ist etwas wert? Wie viel ist ein Menschenleben wert? Wie viel ist mir etwas wert? Die Frage nach dem Wert steckt in der Entscheidung zum Verrat des Judas. Was wollt ihr mir geben? So fragt er. Ich verrate Jesus an euch, Hohenpriester. Ein Geldbetrag wird ausgehandelt, ein Vertrag geschlossen. 30 Silberlinge waren es im Fall des Judas Iskariot. 30 Silberlinge. Das ist so in etwa, ja, wie früher das 50-Pfennigstück war auch Silber. 30 Silberlinge waren es im Fall des Judas Iskariot. Umgerechnet auf unsere heutige Währung wären es ungefähr 50 Euro. Das waren die Sachen mit Jesus noch wert. Dafür hat er Jesus ans Messer geliefert. Natürlich, es gibt Gründe gibt es immer. Enttäuscht war Judas, dass Jesus keinen Aufstand gegen die Römer angezettelt hat, dass er die Befreiungsfront gegen die verhassten Besatzer nicht beigetreten ist, dass er seine Popularität nicht genutzt hat für eine Revolte. Diese maßlose Enttäuschung die macht Judas auch maßlos in seiner Einschätzung der Sache mit Jesus. Die ist ihm, Judas, auf einmal nichts mehr wert. 3 Jahre war er mit Jesus durch das Land gezogen, hatte sein Leben gehört, seine Taten gesehen. Das hat ihn fasziniert, das hat ihn begeistert. Aber jetzt ist er enttäuscht, tief enttäuscht. Und alles, wirklich alles fällt zusammen. Auch sein Wert, den er Jesus beigemessen hat. Judas ist aber immer noch Geschäftsmann. Mit dem Geld konnte Judas immer schon gut umgehen. Zum Verwalter für das gemeinsame Geld, zum Aufseher für die gemeinsame Kasse, hatten die Jünger Judas gewählt. Er war der Schatzmeister des Jüngerkreises. Und nun, da ein Jesus nichts mehr wert ist, macht er durchaus wenigstens noch ein Geschäft. Aus nichts immer noch 50 Euro herausgeholt. Aber im Grunde genommen ist dem Jesus 0, nichts mehr wert. Die 30 Silberlinge, 50 Euro, die Judas aushandelt, sind aber nicht von ungefähr. Der Prophet Zacharia, schon 550 Jahre vorher, hat es bereits vorausgesagt, wie viel Jesus gilt, wie viel die Hilfe Gottes bei seinem Volk gilt, ja, wie viel der Heiland bei den Menschen allgemein gilt. Das soll der gute Hirte entlohnt werden für seine Arbeit. Gebt her meinen Lohn, lässt Gott den Propheten in einer Mahnrede ausrufen. Und die Antwort lautet, da wogen sie mir den Lohn da, 30 Silberstücke, Zacharia 11, Vers 12. Sicher unverständlich damals in Israel beim Propheten Zacharia, aber in dem Verrat des Judas für das Propheten war auf einmal ganz aktuell, durchsichtig. Und ja, eine andere Geschichte wird auf einmal ganz klar und verständlich, wir kennen sie schon. Josef wurde von seinen Brüdern verraten und verkauft für ein paar Silberstücke. 20 sind es da gewesen, noch keine 30. Für den Messias bleibt eine kleine Steigerung. Ein verschwindend geringer Betrag für ein Menschenleben, für jemanden, den man loswerden will, der einem nichts mehr bedeutet, noch ein Geschäft damit gemacht. Aber dann macht Josef in Ägypten Karriere, wird zum Minister und rettet sein Volk von einer großen Hungersnot. Zum Helfer und Retter für sein ganzes Volk ist er geworden. Ja, seine Geschichte ist wie eine Vorahnung, eine Vorschattung auf die Rettungsgeschichte, die mit Jesus geschieht. Und die Christenheit hat sie immer schon als eine Art Vorauserzählung auf die Heilsgeschichte von Jesus verstanden und ausgelegt. Ein paar Silberlinge, 20 oder 30, eine kleine Aufwandsentschädigung, ein Trinkgeld für etwas Unbedeutendes, Wertloses, etwas wertlos Gewordenes. Wenigstens ein kleines Geschäft machen. Das war auch die Absicht der Brüder Josefs. In der Entscheidung zum Verrat des Judas steckt aber unausgesprochen noch eine ganz andere Frage. Was bedeutet mir Jesus eigentlich? Was ist er mir wert? Bei Judas sind es ja immerhin noch 59 Euro. Er macht eben noch ein Geschäft mit dem enttäuschenden Verlust, den er mit Jesus erlebt hat. Eigentlich will er mit Jesus nichts mehr zu tun haben. Und bei uns heute ist es oftmals noch viel schlechter bestellt als damals bei Judas. Viele Zeitgenossen machen sich gar keine Gedanken um Jesus und geben ihn vollkommen kostenlos her, ohne überhaupt zu überlegen, ob Jesus einem etwas bringen kann oder nicht. Unsere Zeit wirft Jesus einfach weg. Die meisten zumindest. Welche Werte haben wir Menschen? Der Wandel der Werte in unserer Gesellschaft ist im vollen Gange. Alte Werte werden über den Haufen geworfen. In der Liste der Werte von Partnerschaft, Religion, Beruf, Ernährung, Technik und Spaß kommt die Religion am schlechtesten weg. Die Religion hat einen so niedrigen Stellenwert, dass sie als Band zwischen den Menschen nicht mehr viel leisten kann, heißt in einem Kommentar zum Wertewandel unserer Zeit. Demnach schätzt sich nicht einmal jeder Dritte ihren Stellenwert hoch ein und nur noch 11,5% schreiben Religion auch in der Zukunft eine große Bedeutung zu. Und da geht es noch um Religion ganz allgemein. Es ist zu vermuten, dass der Stellenwert, die Stellungnahmen zu Jesus und dem, was er für uns Menschen getan hat, ja noch viel schlechter beurteilt werden. Aber wie dem auch sei, danach, was die Leute meinen und denken, richtet sich Gott nicht. Was mehrheitsfähig ist, bedeutet in Sachen Glauben noch längst nicht, dass die Leute recht hätten. Das Ignorieren von Jesus ist noch längst keine Aussage darüber, was man über ihn denkt und dass man ihn bräuchte. Es ist vielmehr eine ganz, ganz persönliche Frage. Was ist Jesus wert? Was ist Jesus mir wert? Es gibt keinen Standardpreis für Jesus. Jeder Mensch wird einmal danach gefragt, was ist der Jesus wert? Und jeder muss das auch für sich entscheiden und klären. Und bevor wir uns diese wichtige Frage stellen und auf sie antworten, da sollen wir immer noch mal genau hinschauen und klären, wer dieser Jesus denn eigentlich ist, über den da verhandelt wird. Jesus ist der, der aus der ewigen Welt Gottes zu uns kam. Propheten haben es angedeutet, vorausgesagt. Er wurde Mensch wie wir. Wir feiern groß seinen Geburtstag an Weihnachten, weil er Gottes Sohn ist. Ist auch das Licht der Welt. Fleisch, Blut hat er angenommen, um uns zu helfen, um unser Heiler zu werden. Und dann trägt er unsere Sünde und Schuld. Das Gericht Gottes nimmt er stellvertretend für uns an. Ans Kreuz lässt er sich schlagen, damit Gott sich mit uns versöhnt, damit Sünde und Schuld gesühnt werden, damit im Gericht Gottes die Anklage gegen uns fallen gelassen werden kann. Herr Jesus ist aber auch der, den der Tod nicht bezwingen konnte, der am dritten Tag nach der Kreuzigung auferstanden ist in ein neues Leben bei Gott. Und jetzt ist er der Einzige, der Schuld vergeben kann, der ewiges Leben ermöglicht, der uns den Himmel öffnet. Er ist Friedensbringer, Lebensquelle, Freudenmeister. Wenn ich all das nicht brauche, dann ist mir Jesus nichts wert. Aber das ist zugleich der Preis meiner Entscheidung, dass niemand für mich eintritt, mir niemand hilft, wenn Gott sein Recht von mir fordert. Man kann niemand die Entscheidung abnehmen, wie viel ihm Jesus wert ist. Aber in der Bibel erfahren wir von vielen Menschen, denen Jesus mehr wert war als 30 Silberlinge, die ihr ganzes Leben für ihn gegeben haben, weil sie wussten, dass nur dadurch der Weg zu Gottes Ewigkeit führt. Das zum Beispiel Stephanus, der erste Märtyrer der Christen. Er sollte Jesus wegwerfen, sich von ihm lossagen, in Steinigung drohten sie ihm. Aber Stephanus blieb bei seinem Glauben an Jesus. Jesus ist mir mehr wert als mein eigenes Leben. Und als die Steine auf ihn niederblasselten, dann rief er aus: Ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn Jesus zur Rechten Gottes stehen. Der Himmel tat sich für ihn auf, die Ewigkeit von Gott. Oder Petrus, mit dem jungen Johannes, wurde er kurz nach Pfingsten verhaftet. Bei Strafandrohung wurde beiden befohlen, niemals wieder von Jesus erzählen. Petrus antwortet den weltlichen Richtern: Man muss Gott mehr gehorchen als die Menschen. Jesus ist uns mehr wert als euer Urteil und euer Gesetz. Und noch Paulus. Als ihm Jesus begegnete, stand er vor der Frage, ob er eine großartige Laufbahn als Professor oder Politiker preisgeben wollte. Er hat es getan. Ihm war Jesus mehr wert als seine ganze Karriere, mehr als Geld und Ansehen. Aber bei allen Beispielen aus der Bibel bleibt natürlich die persönliche Frage nach der Rettungstat, die Gott in Gang gesetzt hat, schon ganz am Anfang der Bibel. Was ist Jesus mir wert? Es ist die Frage, die hinter der Entscheidung zum Verrat des Judas steckt. Gebe ich Jesus preis, wenn ich mich an ihm ärgere, wenn er mich in meiner Vorstellung enttäuscht, weil er mir da nichts mehr bringt, nichts mehr bedeutet? Oder ist er für mich uneingeschränkter Heiland, der Erlöser und hat dann den höchsten Wert, den es überhaupt gibt, Ewigkeitswert? Judas ist an dieser Frage irre geworden. Für 30 Silberlinge hat er seinen Herrn verraten. Und als er schließlich bemerkte, was er da eigentlich getan hat, dann wollte er die Sache rückgängig machen. Aber das ging nicht mehr. Die Maschinerie im Prozess gegen Jesus war in Gang gesetzt und er konnte nicht mehr aufgehalten werden. Wenigstens das Geld für seinen Verrat, die herausgeschlagenen 30 Silberlinge, wollte er wieder loswerden. Er ging zum Hohen Rat und wollte das Blutgeld abgeben, aber selbst das gelang ihm nicht. Seine Geschichte endet in einer tiefen Ausweglosigkeit. Matthäus berichtet später, als Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er Jesus zum Tode verurteilt war, reute es ihn. Und er brachte die 30 Silberlinge den hohen Priestern und Ältesten zurück und sprach: Ich habe Unrecht getan, dass ich unschuldiges Blut verraten habe. Sie aber sprachen, was geht uns das an? Das sieh du zu. Und er warf die Silberlinge in den Tempel, ging fort und erhängte sich. Und was sagt Jesus dazu? Nun, er sagt kein einziges Wort. Er hat nichts dazu gesagt, dass er für 30 Silberlinge verraten wurde. Und er wartet auch heute schweigend ab, was er uns wert ist. Was ist mir Jesus wert? Noch einmal diese Frage. Darauf muss jeder Mensch irgendwann eine Antwort geben. Jesus sagt dazu nichts. Aber er erklärt uns etwas anderes in dieser Sache. Er sagt, ich will euch wissen lassen, was ihr mir wert seid. Mein ganzes Leben will ich für euch geben als Lösegeld für eure Sünden, damit ihr frei seid und neues Leben findet. Jesus macht eine ganz andere Rechnung auf. Er bezahlt alles. Martin Luther hat das in seinem Kleinkatechismus toll zum Ausdruck gebracht. Er erklärt es so. Ich glaube, dass Jesus Christus sei mein Herr, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat, erworben und gewonnen von allen Sünden, vom Tod und von der Gewalt des Teufels, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut, mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben. So viel sind wir ihm wert. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. In 2 Monaten geht es weiter mit einem neuen, interessanten Brückenschlag von der Josefsgeschichte zu unserer Erlösung durch Jesus.
Was ist dir Jesus wert? Eine interessante Frage. Was ist dir wert? Jesus dir wert, auf schwere Wege zu gehen, so wie wir das bei Josef sehen. Ausgegrenzt, verkauft, Unrecht erleiden. Was ist uns Jesus wert? Die Josef-Geschichte zeigt mir ein Beispiel, wie ein Leben aussehen kann, welches Gott führt. Wie ein Leben aussehen kann von einem, den Gott erwählt hat. Den Gott erwählt hat, für seine Leute ein Segen zu sein. Und ich mache mich immer wieder nachdenklich, wenn ich in mein Leben hineinschaue. Aber eins wissen wir von Josef, der Herr war mit ihm. Und dafür möchte ich jetzt gerne noch mit uns gemeinsam beten. Herr Jesus, das ist das Wichtigste, was wir brauchen, dass du mit uns bist. Bei all dem, was auf uns einströmt, was wir erleben, was für Situationen wir uns befinden gerade. Herr, wir wünschen uns, deine Gegenwart in unserem Leben, deine Nähe zu spüren. Du bist mit uns. Du führst uns und leitest uns. Wir sind in deiner Hand. Dein guter Heiliger Geist möge uns immer wieder ermutigen, auch auf diesen, gerade in diesen schweren Wegen, da wo so viel Dunkel vor unseren Augen ist. Wir manchmal die Hoffnung verlieren, aber bist du da und hältst uns auf. Wir danken dir dafür, Jesus, dass du mit uns bist, in dieser Zeit, in dieser Welt, die nicht immer gerecht ist, in dieser Welt, wo so viel Ungerechtigkeit und Leid ist und auch an uns herankommt. Du bist mit uns und du führst uns zu einem guten Ziel, du gibst uns Hoffnung und einen Ausblick für die Zukunft. Und wir danken dir für dieses Vorbild auch von Josef, dieses Lebens, den Lebensbericht, Herr, wo wir uns ja hier und da auch wiederfinden. Danke, Jesus, für deinen Segen, auch für heute Abend, dass du zu unseren Herzen gesprochen hast. Und wir bitten dich, dass du uns begleitest mit deinem Frieden und mit deinem Segen, wenn wir aufeinander gehen und im Alltag da, wo du uns haben möchtest, wo wir ein Segen sein können für die Menschen um uns herum. Dir zur Ehre, Jesus. Amen. Amen.